und herzlich willkommen zum Feel Good Happy People Happy Planet Podcast. Mein Name ist Katrin Wiegmann und ich freue mich, euch hier heute zur ersten Folge des neuen Jahres begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. In der heutigen Podcast-Folge ist Sebastian Wieschmann zu Gast. Er lebt und arbeitet und wirkt in Berlin und hat ganz viel mitgebracht zum Thema persönliches Engagement und warum das für uns alle so wichtig ist. Falls ihr hier in den Podcast zum ersten Mal reinhört, es geht darum, Gutes in die Welt zu bringen und aufzuzeigen, dass es so viele gute Dinge gibt, gute Projekte, für die man sich engagieren kann, Menschen, die immer wieder losgehen für das, was sie wirklich interessiert und wie wichtig es ist, sich einzusetzen, denn wir wollen alle in einer besseren Welt leben und die Welt ein kleines bisschen heller und schöner machen für uns alle. Und es gibt so unzählige Möglichkeiten, sich zu engagieren, was zu bewegen. Angefangen vom kleinen Lächeln bis hin zu ja richtig großen Natur- und Umweltschutzprojekten. Und dafür ist dieser Podcast da. Es sind immer wieder Leute hier im Interview, die einen mit ihren Geschichten wirklich inspirieren. Und dabei ist es eigentlich egal, ob man sich für was Soziales engagiert, für die Natur, für Tiere. Wichtig ist einfach zu wissen, dass wir alle etwas tun können, dass wir alle etwas beitragen können und dass niemand zu klein ist, um etwas zu bewegen. In diesem Gespräch geht es um persönliches Engagement, aber es geht auch um Sebastians private Geschichte. Und hier gibt oder gab es eine Alkoholproblematik. Das nur als kleiner Hinweis, falls ihr da eine Sensibilisierung braucht. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Habt einen wunderschönen Tag. Wenn ihr mögt, schaut gerne auf Instagram unter @feelgoodhappypeople vorbei. Ich freue mich immer von euch zu lesen oder schreibt eine Mail. Ganz liebe Grüße und bis bald. Hallo, guten Morgen, Sebastian. Schön, dass
Hallöchen.
Du da bist. Hi. Ich freue mich total, mit dir zu sprechen. Und zwar unterhalten wir uns heute darüber, warum Engagement, persönliches Engagement am besten von jedem Menschen so, so wichtig ist. Aber zuerst, was gibt es über dich zu wissen? Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
Mein Name ist Sebastian Wischmann. Ich bin 43 Jahre jung, lebe seit, ich glaube, August 2008 in Berlin. Und ja, bin in sehr, sehr vielen Bereichen tätig, also auch gerade Engagement und Ehrenamt, so ein bisschen getrennt, was ich alles mit Beruf, Nebenberuf und vielen, vielen anderen Dingen kombinieren kann. Und ich glaube, darüber reden wir heute auch.
Ja, genau, auf jeden Fall. In welchen Bereichen engagierst du dich?
Ich glaube, zu fragen, wo ich mich nicht engagiere, ist schneller. Also fang mal an. Ist wirklich so die allgemeine Menschenhilfe, Nachbarschaftshilfe und das schließt für mich auch immer Obdachlosenhilfe, Flüchtlingshilfe, Senioren sowieso, Inklusivität, Inklusion ein, wirklich alles, worauf ich irgendwie Bock habe oder hatte. Mittlerweile hat sich das ja auch ein bisschen mehr strukturiert und immer begleitend auch mit Kultur, Gastro, was mit meinen Jobs zu tun hat, bin sehr neugierig.
Ja. Und kannst du uns 2, 3 größere Projekte nennen, also dass man das so ein bisschen fassen kann? Das war ja wahnsinnig viel und ich denke mir jetzt schon, oh krass, ein Mensch, du hast gesagt, du hast Jobs, du hast Nebenjobs, du engagierst dich, Obdachlosenhilfe, Inklusion, wie schaffst du das? Oder kannst du das so ein bisschen, so 2, 3 Projekte aufzeigen oder auch ein paar mehr, ja, die dich so vornehmlich beschäftigen oder bei denen du dich so hauptsächlich engagierst? Oder kann man das gar nicht so sagen?
Ich könnte mal so 3, 4 Dinge reinschmeißen und dann halt mal an den Anfang gehen, damit man halt so diese Tragweite bis in die Kindheit überhaupt versteht.
Okay, ja, gerne.
Also in Berlin ist es, wie gesagt, Nachbarschaft. Also es geht ja eigentlich bei dir in deiner Nachbarschaft los, in deinem Kiez, um zu gucken, wer wohnt da in deinem eigenen Haus, wer ist links und rechts. Welche Einrichtung habe ich? Und das hat dann halt auch mit meiner Kindheit, ehemalige DDR, zu tun. Kommen wir gleich gerne drauf.
Ja.
Dann bin ich Teil von der Stadtteilvertretung hier in Berlin. Das ist ein riesiger Klumpen. Da geht es um ein Sanierungsgebiet mit vielen Gewerbeeinheiten, Interessengemeinschaften. Alles so mit Stadtentwicklung, Klima, Umweltschutz, Gestaltung, Radwege, Mobilität. Dann habe ich noch bei Rave the Planet seit 2019 gleich 3 Ämter. Das eine ist die Umweltbildung. Und das ist nicht nur ein bisschen Umwelt, sondern da kommen wir wahrscheinlich auch später noch zu.
Ja.
Plus soziale Arbeit und Fotografie, was ich seit, weiß ich nicht, 5. Lebensjahr mache.
Ja.
Und darum dreht sich dann noch alles andere. Also ich bin extrem in der Kultur auf sämtlichen Bezirksforen unterwegs, bis Senatsverwaltung teilweise, BVV-Ausschüsse begleitend, Koordination, also alles, doof gesagt.
Okay, ja krass. Und wie stelle ich mir das jetzt, du hast gesagt, das hat bei dir im Kiez quasi begonnen, wie stelle ich mir das jetzt bei dir in der Nachbarschaft vor? Also um das so konkret zu machen, bist du von Tür zu Tür gelaufen und hast dich vorgestellt? Oder also wie bist du überhaupt in Kontakt mit den anderen Menschen gekommen? Denn ganz oft, gerade in so Großstädten, hört man ja, jeder lebt da, es ist so ein bisschen anonym, man macht die Tür hinter sich zu. Mhm. Wie hast du da aufgemacht?
Also ich bin ja noch zum Teil übrigens Vereinsmitglied der Wiesenburg e.V. und die liebe Anna Dumko, das war die alte Verwalterin, die hat was Wundervolles immer gesagt, dass ein Hallo wirklich das Erste ist, also ein Augenkontakt und eine Begrüßung, also wirklich einen Menschen wirklich wahrzunehmen, anzuschauen und Hallo zu sagen oder zu lächeln, ist aber egal. Und damit beginnt's halt auch, ne? Also wie du selber nach außen trittst und die Leute dann wahrnimmst. Und ich hatte zum Beispiel mal so einen älteren Herrn unten im Sprengelkiez, das ist unter mir, ich wohne im afrikanischen Viertel. Und den habe ich konsequent, ich glaube so 3 oder 4 Jahre, immer morgens gegrüßt auf meinem Weg zur Arbeit. Und er hat nie zurückgegrüßt, mich aber irgendwo erkannt. Und eines Tages guckt er mich an, bleibt stehen, dreht sich um und sagt, ja, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag.
Oh, wie schön.
Ich habe da vehement immer ein nettes, dezentes Guten Morgen.
Ja.
Aber das macht halt was mit Menschen, aber dann sieht man halt, wie lange sowas dauern kann. Ne?
Ja, genau. Also auch einfach dranbleiben, oder? So ein bisschen steter Tropfen hüllt den Stein, immer wieder Hallo sagen.
Das ist
immer wieder
die Champions League im Engagement, Ehrenamt allgemein. Also
okay.
Sehr schwer.
Aber wie schaffst du das? Also das ist ja jetzt schon so ein kleines Beispiel, aber ich finde mit einem riesen Impact ja schon, Leute anzulächeln, Leuten einen schönen Tag zu wünschen, freundlich mit ihnen zu sprechen, macht so viel mit anderen Menschen, aber ja auch mit einem selber. Aber ganz oft ist es ja so, dann habe ich 1, 2, 3, 4, 10 Mal bin ich quasi in Vorschuss gegangen und habe gesagt, hallo, und es kam nie was zurück. Und ich glaube, das ist ja schon so ein Punkt, wo ganz viele Menschen dann irgendwie denken, ah, das hat vielleicht was mit mir zu tun, jetzt ziehe ich mich auch zurück, oh, dem sage ich jetzt auch nicht mehr hallo. Also
ja, genau.
Wie durchbrichst du das oder wie lässt du das gar nicht erst einreißen? Oder warum sagst du jeden Tag, jahrelang einfach immer wieder hallo, bis das Wunder eben passiert?
Ich habe hier was Schönes vor mir liegen. Das ist witzig, dass du das fragst. Das ist ein Foto aus meiner Kindergartenzeit. Das zeigt quasi eine Kindercollage unserer Gruppe mit meiner Erzieherin damals. Bin ja Baujahr 80 und das ist hier von 1982 bis 86, kurz bevor ich eingeschult worden bin. Und das kann ich immer hinten vorlesen, weil ich glaube, da macht dann vieles Sinn, was dann vielleicht gleich noch kommen wird. Und man kann es schon mal so als erstes Arbeitszeugnis sehen. Also mit 2 Jahren kann ja auch nicht jeder vorzeigen. Und ich kann es ja mal vorlesen, wenn du willst.
Ja, gerne.
Lieber Sebastian, wenn es hieß, heute wollen wir arbeiten und ganz fleißig sein, dann warst du immer als Erster dabei. Sehr ausgeglichen, freundlich, mit einem fröhlichen Gesicht, so alle kennen und mögen wir dich. Deine Frau, Punkt, Punkt, Punkt.
Na
also
schön.
Also für mich war das immer Alltag.
Ja.
Also ich kenne das nicht anders. Klar bin ich auch manchmal, dass ich so sehr ernst gucke, dann sagen die Leute, Basti, kannst du auch mal lachen, aber dann konzentriere ich mich einfach nur, weil ich halt auch Verantwortung trage, bewusst das mache.
Ja.
Aber ansonsten, nö. Kontaktfreudig bleiben, auch nonverbal, Augenkontakt damit, wie vorhin schon gesagt, damit geht es ja schon los. Leute wahrnehmen, das geht ja auch bei der Obdachlosenhilfe und so weiter. Also das ist schon ein großer Türöffner.
Also steckt diese Freundlichkeit, diese Menschlichkeit, dieses auf andere zugehen, meinst du einfach von Grund auf in dir drin?
Ja, ich glaube schon, was aber auch tatsächlich sehr wahrscheinlich mit meiner DDR-Zeit zu tun hat. Bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen, Baujahr 80. Und wenn du halt in einem Überwachungsstaat arbeitest, in einer Diktatur, also nicht arbeitest, sondern lebst, das ist dann schon hart, weil du hast dann letztendlich im Bestfall, wenn deine Familie nicht von der Stasi durchzogen war, deine Familie, vielleicht ein paar Freunde und eine gewisse Nachbarschaft, und dann war es das.
Ja.
Also musst du ja quasi irgendwo immer hoffnungsvoll, optimistisch und solidarisch sein. Ansonsten bist du ja da eingegangen. Das waren ja Horrorgeschichten, die ich auch viele Jahre nach der Wende gehört habe, auch mit den Stasi-Akten. Und das hat sich bei mir so eingeprägt, auch im Kindergarten. Wir hatten da sehr viel Glück, auch ich mit meiner Familie, dem Drumherum, wir waren eine Seemannsfamilie. Das heißt, ich hatte auch immer so ein bisschen Kontakt in den Westen. Ich war nie ein Ossi-Kind, sondern ich war irgendwie so ein Weltenwandler. Ich habe immer den heißen Shit aus Amerika gekriegt, weil die Väter und Onkel, sie waren halt auf der Handelsmarine und meine Mutter und Tanten waren alle im Krankenhaus, Kindererzieherin. Und da hatte ich immer so ein paar Schnittstellen, wo ich rumgewandert bin und auch gemerkt habe, oh, die andere Seite, was mir in der Schule beigebracht ist, ne? Oh, der böse Westen, das sind ja auch Menschen. Also selbst als Kleinkind gehst du ja da ganz anders ran, unbescholtener.
Ja, okay. Was genau hat denn das Aufwachsen in der DDR mit deinem Engagement zu tun? Oder gibt es da Schnittstellen oder Sachen, wo du sagst, okay, und da war vielleicht, da lag so viel im Argen oder das und das hat mich besonders gestört oder ich habe da eine Ungerechtigkeit gesehen?
Als Kinder damals haben wir es nicht so mitbekommen, weil wir, wenn wir Glück hatten, ja doch gut behütet auch von den Familien gewesen sind. Aber klar hast du viel verzichtet. Also das nicht gab es so nicht richtig, aber es war zum Teil schon echt harsch. Also gerade Corona hatte es dann schon so wieder Erinnerungen an deine Kindheit, ne? Leere Regale und so weiter. Und ich glaube, dass ich in vielerlei Hinsicht deutlich demütiger bin. Also ich brauche halt auch wirklich nicht viel zum Überleben. Und wenn du dich halt viel einbringst, das ist halt das Schöne, dann hast du auch Monate, Jahre oder Jahrzehnte bei mir mittlerweile auch immer Leute, die dir helfen. Also wenn es dir selber schlecht geht, dann kannst du die nachts anrufen und dann sind sie da. Und das ist heute absolut keine Selbstverständlichkeit mehr, solche Menschen zu haben, weil viele so unsicher sind und so viel Angst haben, gerade jetzt mit diesen ganzen Geschehnissen um uns herum. Und da bin ich doch zum Glück durch meine vielen, ich sag jetzt mal, negativen Erfahrungen in das Positive reingerutscht, weil ich halt aus einer Angst eine Stärke machen kann.
Okay, da waren ganz viele Sachen drin. Wie konntest du aus der Angst oder wovor hattest du Angst und wie hast du daraus eine Stärke gemacht?
Also was ich meinen Leuten, ob das nun Junge oder Ältere sind oder wie auch immer, sage, Angst zu haben ist völlig okay, unsicher zu sein ist völlig okay, auch irgendwo in Anführungsstrichen zu scheitern ist okay. Das Doofe ist nur, wenn du dich davon beherrschen lässt, wenn du in deiner Angst dich gefangen hältst, weil das ist das Gift für Kreativität, also dann wird es wirklich über viele Jahre, gerade auch, weil ich auch in der Erwachsenenbildung drin bin oder war, auch in der Jugendförderung, echt schwer, die Leute wieder rauszuholen. Also es dauert dann, umso älter die Leute werden, die Menschen, umso schwerer wird es, sie dann auch dann wieder irgendwo zu öffnen, dass sie eine Selbstwirksamkeit erleben, dass sie sich selbst lieben können, sich selber akzeptieren können, wie sie sind.
Ja, und ich finde das ja eigentlich ziemlich traurig oder wirklich sehr traurig, weil wir in so einer Art Fehlerkultur haben. Also es wird ja von Anfang an auf kleinen Kindern schon mit Rotstift in ihren Aufsätzen rumgestrichen. Und es wird immer gesagt, du darfst keine Fehler machen. Und ich glaube, wir haben alle so viel Angst davor, Fehler zu machen, dass wir ganz oft Sachen einfach gar nicht mehr ausprobieren. Aber dabei ist es ja so wichtig zu verstehen, okay, wenn ich rausgehe, ich mache am Anfang Fehler, ich werde ganz, ganz viele Fehler machen und dann kann ich halt hingucken und sagen, was habe ich daraus gelernt und jetzt mache ich es besser. Dass man einfach, dass man das versucht so umzudrehen für sich. Das ist super schwierig, aber dass man einfach sagt, okay, jetzt hat das und das und das nicht funktioniert, aber ich versuche jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ich gucke jetzt, was habe ich daraus gelernt und im Endeffekt bringt dich der Fehler ja einen Schritt weiter.
Genau. Wenn du das erkennst, das ist dann schon so die Champions League, sage ich immer. Ich gehe mal an die Kindheit zurück. Ich hatte zum Glück, wie gesagt, mein Familienumfeld, außer Tante, Onkel, immer, dass man mir nicht gesagt hat, was richtig und falsch ist. Man hat dann vielleicht gesagt, das ist heiß, das ist kalt, das ist scharf, aber ich habe es dann halt probiert. und dass dann halt ein Erziehungsberechtigter daneben stand und dann auch eingreifen konnte. Ich hatte ein Erlebnis mit einem Bügeleisen und ich wollte 5-mal heranfassen. Meine Mutter sagte mal, Basti, das ist heiß. Und ich weiß nicht bis heute, wie ich das geschafft habe. Das muss so eine Superman-Aktion gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich diesen 1/2 Meter im Flug hingekriegt und voll mit der Hand auf das Bügeleisen. Aber seitdem habe ich es auch nie wieder angefasst. Ne? Also das habe ich dann verstanden. Das Bügeleisen ist heiß, aber meine Mutter hat never ever gesagt, das ist falsch oder richtig oder macht dies und jenes. Also ich glaube, da habe ich auch viel mitgenommen bis heute, was ich auch so als Mentoring im Engagement Ehrenamt reingebe. A, meine Geschichte zu teilen, die Leute nicht zu verurteilen, weil dafür habe ich weder die Position noch das Recht. Aber ich lasse sie halt an meiner Geschichte, an meinem Wissen teilhaben und kann damit quasi A, ein bisschen die Angst nehmen, weil sie merken, ich bin ja auch nur ein Mensch, der auch mal Angst hatte. Und vor allen Dingen bewahre ich sie vielleicht vor den dümmsten Fehler, weil ich möchte meinen, ich habe jeden Fehler so hunderte Mal gemacht. Also die harte Schule. Aber genau das hat mich ja zu der Position, zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und da fühle ich mich eigentlich sehr wohl gerade, trotz der vielen Negativität.
Ja, sehr schön. Viele Negativität, meinst du das in Bezug auf das derzeitige, ja, einfach Weltgeschehen oder Negativität in Bezug auf was?
Weltgeschehen auch, aber auch schon vor Corona, so alles, was auch Presse seit Internet. Du wirst so zugespammt mit fast nur noch Negativität. Wenn ich also mal zurückdenke, Jugend und so, da hast du die Zeitung aufgemacht, da musstest du schon auf die Todesanzeigen gehen, um die Negativität zu finden, dass jemand gestorben ist. Aber heute findest du ja eher nur noch Negative oder Hetze, weil es ja gefährlich ist und mit den ganzen Narrativen und das Gute gibt's ja kaum noch. Also das finde ich mal fatal, dass man da auch dann lieber den Kopf mal ausmachen sollte, bei sich bleibt und in der Nachbarschaft rumguckt. Mal lieber ein Schwätzchen halten, als schon wieder irgendwo im Newsletter rumzukramen.
Ja, unbedingt. Aber dafür gibt's ja den Podcast, ne? Also von wegen, das Gute gibt's nicht mehr, stimmt ja gar nicht. Denn das ist tatsächlich auch das, wofür dieser Podcast so sehr da ist. Weil wenn wir uns die ganze Zeit mit Nachrichten, Fernsehen, Zeitung immer nur angucken, das ist passiert, hier ist, ich will es jetzt alles gar nicht aussprechen, aber all diese furchtbaren Sachen passiert, dann macht das ja, dass es uns lähmt, dass wir Angst kriegen und dass wir null Motivation mehr haben, irgendwas zu tun, weil wir die ganze Zeit nur denken, oh mein Gott, fuck, die Welt ist so gefährlich, ich gehe überhaupt gar nicht mehr raus. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren kann, denn es gibt so viele coole Leute und wenn ich mir das jetzt angucke, wer hier schon alles im Podcast war, das waren alles Menschen und egal wie groß oder klein, es waren alles Menschen, die für was Gutes aufgestanden sind. Und das ist so beliebig. Es ist egal, ob du jemanden anlächelst, ob du Rehkitze rettest, ob du Müll sammeln gehst, ob du ein Unternehmen gründest, ob du... Es ist egal. Wenn es im Kern was Gutes ist, dann ist es einfach mega und es wird diese Welt heller machen. Und ich glaube, wir müssen einfach so viel mehr diese positiven Referenzerlebnisse schaffen. Es ist so, so wichtig. Gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo alles so voll ist mit diesem schlechten Kram.
Was ich auch mal dolle merke, ein Riesenproblem gerade auch mit Corona ist so wirklich diese Vereinsamung. Und zwar nicht nur bei den Senioren, was ja schon lange recht bekannt ist, in der Seniorenhilfe besser gesagt, sondern vor allen Dingen auch bei den Jugendlichen bis auch Studierenden, weil die wissen zum Teil gar nicht, wo sie hinwollen, weil die Welt ist für sie irgendwo unsicher oder nicht greifbar. Und dadurch wissen sie auch manchmal gar nicht, wo sie selber stehen. Also wer bin ich überhaupt? Was will ich überhaupt? Und da gehe ich mit ein paar echt coolen, völlig bekloppten Leuten dahin, machen auch so eine Art Mentoring, also gerade auch über die Stadtteilvertretung, Stadtteilkoordination, dass es so Projekte gibt, wo man die Leute mit in den Kiez nimmt. Einfach mal ein bisschen so aus der Bubble rauszieht, was nicht immer gut ist, muss man ein bisschen aufpassen, aber auf jeden Fall wieder an der so teilhaben lässt. Ein bisschen Kreativität, ein bisschen leichte Selbstverantwortung, Reflexion ist ein Riesenthema dabei. Und auch mal ganz bewusst zu sagen, nee, will ich nicht. Also die eigene Grenze auch mal wieder zu ziehen und zu sagen, nö. Weil Ehrenamtsengagement kann auch tatsächlich schnell kaputt machen, wenn man zu selbstlos ist und nur raushaut. Das habe ich mich auch gemacht viele Jahre. Und das kann dann auch mitunter lebensgefährlich werden. Also darf man dann auch nicht unterschätzen.
Ja, das glaube ich. Wo triffst du auf diese Studenten oder wie hast du den Kontakt zu diesen Menschen bekommen, von denen du gesagt hast, du nimmst sie dann mit in den Kiez oder ihr macht da Mentoring? Erzähl mal ein bisschen.
Ich hatte vor kurzem über die Stadtteilkoordination hier in Wedding, Zukunftshaus Wedding, eine Einladung bekommen für ein Pilotprojekt von der Berliner Hochschule für Technik. Und da geht es darum, dass man so Kiezsäulen, Kieztafeln, so Infotafeln einfach mal umdenkt, weil sonst war das halt immer nur so eine Schautafel mit einem Glas, mit so einem Glas. Und da kamen ein paar Studierende, StudentInnen, und dann haben wir uns quasi dahingesetzt, ein Teil Stadtteilvertretung, Stadtteilkoordination, auch aus Moabit. Und dann haben wir Grüppchen gebildet und dann quasi so unsere Hausaufgaben gemacht. Mhm. Und das war halt toll, weil du auch gemerkt hast, am Anfang natürlich, hier die Anführungsstrichen Erfahrenen im weitesten Sinne. Und die StudentInnen waren halt noch sehr zurückhaltend, also nicht alle. Aber so nach den ersten Worten haben die halt auch schnell gemerkt, ach cool, mit denen kannst du ja reden, weil wir noch so eine recht angenehme Schnittstelle, glaube ich, waren vom Alter und vom Vokabular, ist ja auch mal so, ne, Kommunikation. Ja. Und das war wirklich toll mit schönen Ergebnissen. Die kamen jetzt vorgestern über das Bezirksamt Mitte raus und bald, ich glaube in 3-4 Wochen ist die Präsentation, da freue ich mich schon drauf.
Okay.
Und das habe ich hier mit denen gemacht, also da gab es auch eine schöne Nachgesprächsrunde zum Ende und ja. Ja. Und das ist halt so wichtig, die Leute abzuholen und mit einzubinden vor allen Dingen.
Ja, und wie schafft man das?
Oh, jeden Tag ja. Fleißig sein. Also bei mir ist es ja im ganzen Leben verankert und das erwarte ich von niemand anderem, das zu machen, was ich mache. Aber wenn es Menschen machen könnten, weil es gibt natürlich auch Leute, die halt körperlich eingeschränkt sind und so. Aber auch da versuche ich halt immer, ne, Inklusivität barrierefrei so weit wie es geht anzubieten, auch mit meinen anderen Ämtern. Und da musst du echt am Ball bleiben. Du bist wirklich so ein naiver Clown und Vorturner, wenn du so in der Bandbreite rumturnst und machst und tust. Und die Schnittmenge, das klingt jetzt brutal, wenn du so im Jahr von 100 Personen, also ich treffe im Jahr bestimmt 300 bis 500 Personen, einen erreichst, der langfristig wieder mitmacht oder vielleicht sich da irgendwie das eigene Ding rausziehst, bist du echt gut.
Ja, voll.
Also, das ist dann so eine harte Statistik, aber da freue ich mich dann schon.
Ja.
Highballer bist du, wenn du so 10 hast, also ein Zehntel erreichst, dann bist du echt Champion.
Ja, und erstmal schön, dass du sagst, auch wenn da relativ viel Ausschuss bei ist und man erstmal denkt, boah, für einen lohnt sich das überhaupt. Aber ja, es lohnt sich. Denn man weiß ja auch gar nicht, was die Person, die man dann erreicht, daraus auch wieder macht oder daraus auch wieder zieht. Oder dadurch kommt die ja hoffentlich auch in ihre Kraft und bewegt was und steckt dadurch auch wieder ganz viele andere Leute an. Also ich hoffe immer, dass es ja so ein bisschen, am besten wäre es natürlich so hoch ansteckend wie Corona, das Gute, dass man ja davon eben auch sowas wie ja einfach angesteckt wird. Angesteckt mit dem Positiven und dass man dann eben rausgeht und denkt, boah, coole Sache und jetzt gründe ich mein eigenes Clean-Up-Team oder meine eigene Nachbarschaftseinkaufshilfe oder jetzt gehe ich auch ins Altenheim und ich weiß nicht, lese vor oder mach Sport oder gehe raus mit denen. Und das erreicht dann ja wiederum auch wieder ganz viele Menschen. Also weißt du, ich stelle mir persönlich das ganz oft so vor wie so eine Art Butterfly-Effekt.
Genau.
Ja.
Ein positives Schneeballsystem und ich komme ja eigentlich aus der Gastro, bin gelernter Koch und bin genauso lange halt auch in der Veranstaltungsfotografie oder Eventbranche drin. Also ich habe immer schon mit verschiedensten Kulturen, aber auch Engagement, Volunteers und so weiter zu tun. Das, was ich bis heute auch wirklich zurückkriege, auch wenn man sich über Jahre, teilweise Jahrzehnte nicht gesehen hat, aber dann triffst du mal den einen und dann sagt der Mensch, weil ich ja auch Ausbilderschein habe, den AEWO-Schein, und dann sagen sie, Mensch, Sebastian, danke für den Tipp damals oder Herr Wischmann so und so. Und da kriegst du echt viel zurück. Und Corona-Zeit habe ich auch einen Quereinstieg in die Erwachsenenbildung gemacht, bei einem sozialen Träger, in der Obdachlosenhilfe. Und war dann gleichzeitig dort nicht nur Beschäftigungstrainer, sondern auch noch Dozent für Kommunikation. Und in erster Linie habe ich da auch für mich ganz viel rausgezogen, also gerade Kommunikation. Ne? Wer bin ich überhaupt selbst, dass du dich selber wieder mal gerade machst, ein bisschen in dir aufräumst, lernst, was Demut ist, Integrität. Und das geben mir die Teilnehmer von damals, das ist ja auch schon eine Weile her, wenn ich sie auf der Straße in echt wieder zurück, dann umarmen die mich von hinten und sagen, hallo Herr Wischmann.
Ja.
Oder es stehen die Kinder daneben und die eine ist gesünder geworden, hat eine Herz-OP gemacht, die andere hat sich um ihre Zähne gekümmert, die andere hat ihre Schulden abgearbeitet. Weil ich habe immer einen Deal, und jetzt kommen wir mal auf dieses Schneeballsystem zurück. Es gibt ja den Film Glücksprinzip. Ich sage nämlich den Leuten, gerade auch so in der Erwachsenenbildung, das ist mal ein bisschen aufwendiger, sage ich. Ich habe eine Bitte an euch und die müsst ihr mir erfüllen. Wenn ihr irgendwann in eurem Leben stabil seid, und das klingt egoistisch, das ist es auch, aber so musst du das machen, dann tut ihr mir einen Gefallen, dann tut ihr einer anderen Person was Gutes, so wie ich das euch gerade gebe. Egal, ob das in ein Jahr, in 10 oder 20 Jahren, das ist völlig egal. Aber den Deal machen. Und dann gibt es immer den Handschlag und bis jetzt hat das immer geklappt über die Jahrzehnte.
Mega gut. Ja, und guck mal, was das für ein Netzwerk aufmacht oder wie sehr sich das dann verzweigt und verwurzelt. Und wahrscheinlich weißt du schon gar nicht mehr, wo das überall gelandet ist. Weißt du, was ich meine? Also es wird ja immer weitergetragen und die Leute umarmen dich, die geben dir Rückmeldung und das ist natürlich mega cool, auch für dich, richtig gut. Aber du wirst ja auch gar nicht, schon jetzt gar nicht mehr von allen du persönlich die Rückmeldung bekommen. Also weißt du, es trägt sich weiter. Jemand, den du über Umwege kennst oder so, der tut jemandem was Gutes, der tut wiederum auch irgendwem was Gutes. Das heißt, du hast schon so viel Gutes in die Welt gesendet und wirst wahrscheinlich schon gar nicht mehr dieses ganze Feedback bekommen. Aber überleg mal, wie unfassbar groß das sein wird.
Ist auch gar nicht so schlimm. Also ich bin ja ein kleines Licht. Sich selber nicht so ernst zu nehmen, das ist das Erste, was ich damals von meiner Oma tatsächlich gelernt habe. Wie sie mir sagte, wenn man mal so ein bisschen überdreht, das ist völlig okay, aber sagt sie, Basti, fahr dich ein bisschen runter, ne? Du bist einer von Milliarden. Und da hat sie einfach mal recht. Und das Problem gerade auch mit diesen Instagram und TikTok ist mal dieses künstliche Gewese, wo ich mir denke, ist ja alles cool, tobt euch aus, aber manchmal nimmt mal ein bisschen die Luft raus und entspannt euch mal. Also guckt mal ein bisschen mehr nach links und rechts.
Ja.
Und ich kann auch mal noch eine Geschichte raushauen. Das habe ich so in der Runde noch nicht öffentlich gesagt, weil ich bin mich seit 2017, nämlich genau Nikolaus, jährt sich also trockener Alkoholiker.
Oh, krass.
Und da habe ich natürlich auch noch mal einen ganz anderen Hebel, auch wegen Obdachlosenhilfe, Menschenhilfe, weil Suchterkrankungen allgemein, das ist ja nicht nur Alkohol als Sucht, sondern auch Drogen, Medikamente und so weiter. So ein Tabuthema. Und irgendwie finde ich, ist das immer, ich habe eine ganz andere Zugänglichkeit zu Menschen, ob jung oder alt. Also das ist nicht so aufgesetzt, sondern wenn ich dann, deswegen mache ich auch bei Race the Planet so dieses soziale Arbeit, weil ich gehe da irgendwo hin, schreibe einen Text, dann rufe ich die an und dann, ach, hi. Und dann ist das so, als wenn man sich schon kennt. Sehr oft. Ich habe da eine sehr gute Erfolgsquote. Ich mich einfach auch nicht verstelle. Also ich lasse die Leute an meinem Leben teilhaben, bin da ehrlich. Das ist der Schlüssel, weil wenn du bei dir nicht ehrlich bist, wirst du never ever ehrlich zu anderen sein. Also weder bei den Kindern, nicht in der Familie, nix.
So sehr authentisch, so sehr integer.
Viel Arbeit, aber lohnt sich.
Viel innerliche Arbeit?
Für mich ist das jeden Tag wirklich ein hartes Pensum. Also es frisst unfassbar viel Energie, gerade wenn du auch so, also ich ziehe vor jedem Hut, der wirklich auch in der Bildung arbeitet, weil ich ja selber auch Dozent war oder bin und Mentoring mache. Das ist Wahnsinn, was du da an Energie abgesaugt bekommst. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Und psychische Hygiene, das hört man auch viel zu wenig. Das ist so das Essentiellste überhaupt. Mhm. Das heißt, wenn du nicht bei dir bleibst und dir bewusst deine Grenzen ziehst, auch in deinem Engagement, Ehrenamt oder wenn du sagst, ich mache ein Freiwilligenjahr, dann kann es sein, dass du irgendwann mal auch ein bisschen auf der Nase landest. Ja, oder du stehst dann, doof gesagt, auf der anderen Seite des Tisches.
Wie schaffst du das alles?
Ich halte mich jetzt mal ganz kurz. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so auch wegen Thema Alkohol in meinem Leben geht das, also der erste Schlüssel wirklich Reflexion, zu gucken, wo stehst du überhaupt, was willst du, was willst du gar nicht. Dann ist die große Schnittstelle Zeitmanagement, so dass ich Zeit verschenken kann, aber auch nur, weil ich meine Wege möglichst optimal für mich halte. Also ich mag meine eigene Zeit nicht vergeuden und deswegen weiß ich, wo ich hin muss, welche Station, welche Bahn, wie auch gewisse Formate funktionieren, welchen Zeitrahmen ich einplanen muss und versuche auch immer den Hin- und Rückweg doppelt bis dreifach zu nutzen plus feste Zeiten für Pausen. Dann setze ich mich mal eine halbe Stunde im Park oder esse was entspannt oder höre Musik. Also ich muss mir dann quasi dann so meine eigenen Zeiten rausziehen, wo ich mich dann wirklich auch mal so ein bisschen wieder erden kann. Weil wenn du auf Hardgas bist, wirklich auf Strom, und ich besuche manchmal wirklich durch alle zivilgesellschaftlichen Ebenen mehrere Formate am Tag, dann hast du so einen Strom im Kopf, dass du quasi gestresst in die nächste Runde reingehst und das färbt ja immer sofort ab. Das bringt zu gar nichts. Also da bist du weder gut im Argumentieren, nicht gut im Zuhören, nichts. Also gönne ich mir dann immer mal so meine kleinen Päuschen vorne, setze mich irgendwo hin, atme durch und dann kann ich weitermachen. Dann, Ernährung ist ein großes Thema bei mir, weil ich ja gelernter Koch bin. Ernährung macht extrem viel mit deinem Körper. Und da gucke ich auch schon, ich habe zwar noch Übergewicht, aber aufgrund meiner Saufkarriere, sage ich mal, bin ich auch regelmäßig beim Arzt, großes Blutbild und so weiter. Okay. Gesund essen. Dann Prioritäten setzen, hatte ich ja auch schon erwähnt, Nein zu sagen. Also egal in welcher Hinsicht, wenn ich mich nicht wohlfühle oder es nicht in die Situation passt, dass man das einfach auch ausspricht, im besten Fall konstruktiv bleibt dabei und da auch gar keinen Kompromiss mehr macht. Also wenn ich mich wirklich partout unsicher fühle, auch Thema Awareness ist bei mir so ein großes Thema, dann ist das okay, das auch dann anzunehmen, dann ist das so, Punkt. Dann die psychische Hygiene, also da muss man wirklich, das ist ein langer Prozess, ich lerne da jeden Tag dazu, wirklich dann auch in erster Linie bei sich anzufangen. Ich muss tatsächlich super egoistisch sein, um überhaupt das alles machen zu können. Das haben viele am Anfang nie verstanden. Aber wenn sie mich dann über viele Jahre begleiten, und das sind tolle Leute um mich herum, viele NachbarInnen, nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit, europaweit zum Teil, dann sagen sie, ja, Basti, du hast da mit vielen recht gehabt. Du musst bei sich anfangen und dann kannst du nach draußen machen. Engagement, Ehrenamt. Sonst wird es nicht. Nicht würde ich nicht sagen, aber es wird sehr schwer, irgendwie eine gewisse Langfristigkeit dort zu etablieren.
Also 4 ganz, ganz wichtige Punkte. Du hast gesagt, seit 2017, Nikolaus 2017, ist ja jetzt bald Jahrestag, ne?
Ist genau, 6 Jahre.
Genau, nicht mehr lang bis Nikolaus. Ich stelle mir das, verbessere mich da gerne, bei einem Alkoholiker so vor. Du sagst, du stehst ja häufig sehr, sehr unter Stress, unter Strom. Und wahrscheinlich hast du es dann früher, also ist jetzt einfach meine Interpretation, trinkt man dann was, um das auszuhalten, um das, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie sowas wie auszupegeln. Und wie bist du dann da rausgekommen? Also das waren ja ein gesundes Essen und Selbstwirksamkeit und Achtsamkeit und Nein sagen. Aber wie umschiffst du dann diese Klippen, gerade wenn man sich so super gestresst fühlt und du sagst, der Kopf rauscht, man sitzt in der Bahn, du fährst hierhin und dahin. Wie schaffst du es, trocken zu bleiben und eben zu sagen, okay, und jetzt esse ich was Gesundes, ich setze mich in den Park und trinke einen Tee und komme dann runter?
Als der Tag so kam, da war ich wirklich unten und ich war nicht so dieser tägliche Komasäufer, sondern eher der Quartalsäufer, was leider auch in der Gesellschaft immer schön so verschwiegen, tabuisiert wird. Und wie du schon sagtest, es ist halt wirklich so diesen Stress so betäuben, damit man auch mal abschalten kann, schlafen kann und so weiter. Und irgendwann hat es dann richtig geknallt, die Beziehung war durch. Ich hatte dann auch gerade einen Job deswegen verloren und es ist einfach mal eine tödliche Suchterkrankung. Ja, das, also, wenn du diesen Erkenntnis hast, also du gibst dich quasi selber auf und lässt diesen Gedanken zu, dass du ein Problem hast, das ist das Wichtigste, dann kannst du halt in den nächsten Tag reingucken. Aber du bist halt wirklich konsequent mit deinem Suchtgedächtnis immer nur in 24 Stunden unterwegs, weil dein Suchtgedächtnis vergisst nicht, ob das nun Alkohol ist oder jede andere Droge, das ist völlig egal. Und das hat die folgende Konsequenz, dass du dir über dein Leben ganz massive Gedanken machst. Also wie regel ich das? Was tut mir gut? Deswegen sagte ich ja von, es gibt bei mir eigentlich nur noch ein Ja oder Nein. Und die Mitte bediene ich nur, wenn sie in meinem Wirbeln, in meinem Leben Sinn macht, wenn ich es kombinieren kann. Ansonsten sage ich auch, nee, kann ich nicht. Also ich bin so viel unterwegs, das kann ich jetzt auch nicht leisten, weil dann wird es auch nicht gut oder wird es keinem was bringen, da hat es keinen Mehrwert.
Ja.
Alkohol ist halt so fatal, ist halt die Droge Nummer 1 überhaupt, das geht schon im Kindesalter los. Da musst du so bei dir bleiben. Das ist also, es hat ewig gedauert und man sagt immer gerne, man macht einen reinen Tisch, wenn man sich dafür entschieden hat. Viele können es leider nicht, über Jahrzehnte nicht. Aber bei mir war es nicht nur ein Tisch, sondern Tafel. Ne? Also umso länger du trocken bist, umso mehr Erinnerungen kommen ja auch wieder durch die Gespräche mit Familie, mit ein paar Freunden. Und auf der anderen Seite habe ich so viel abgestoßen. Also dagegen war der Marianngraben eher die Panke. Also das waren so eine riesigen Kluften. Da habe ich gedacht, nee, tschüss. Also ihr tut mir einfach nicht gut. Ende Gelände.
Okay. Also dich auch von Menschen und Umständen und Situationen radikal irgendwann getrennt, wo du gemerkt hast, das tut mir nicht gut.
Genau. Ja, viele sagen auch mal wegziehen, das ist dann eher so ein Weglaufen vom Ort, das macht für mich weniger Sinn, das muss jeder für sich entscheiden, aber was so die Menschlichkeit angeht, so dein persönliches Umfeld, auch teilweise Familie, da musst du ganz klar wirklich zack rein und tschüss. Also dann, man trifft sich, das hat bei mir auch gut geklappt über Jahre dann wieder, dann trifft man sich auf einer ganz anderen Ebene, weil das auch mit der Gegenseite was macht, weil ich mich so entschieden habe.
Ja.
Das ist halt also auch eine gegenseitige Reflexion. Aber da musst du wirklich knallhart sein, ansonsten bist du ratzfatz wieder drin in deinem Scheiß.
Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, du hast gerade schon gesagt, du bringst deine Persönlichkeit oft mit rein,
ja,
dass das natürlich eine Geschichte ist, die ja einfach wahnsinnig berührend ist und die auch ganz viele Menschen abholt, gerade wenn sie selber Probleme haben. Das ist echt, glaube ich, so, so wertvoll, wenn man das teilt, weil die Leute sich dann wiedererkennen und sagen können, ah, okay, guck mal, der hat sich auch so gefühlt. Und es ist einfach so cool, wenn Leute das geschafft haben, weil die, glaube ich, ganz viel an Wissen und Stärke und Wärme und wo ist denn der Weg, die einfach geben können. Ne? Kann man sich echt orientieren. Das ist schön.
Und es zeigt ja auch, was das für ein langer Prozess ist, weil ich glaube, viele sind auch so mega ungeduldig. Also ich war früher eigentlich auch mal ungeduldig, so Kindheit. Aber das Thema Alkohol zieht sich halt auch bis in die Kindheit. Das ist, ich glaube, fast jeder Familie. So bei uns war es ein bisschen die Seefahrerfamilie. Ich war viel auch mit auf Partys, sage ich mal. Das war halt Standard, völlig okay. Und wenn die Leute dann über meine Geschichte überhaupt erstmal erfahren, was das für ein langer Prozess ist, den ich mich ja auch ganz bewusst so stelle und auch viele andere Menschen auf der Welt, dann nimmt das schon mal extrem die Anspannung raus, ne? Also, dass du dann wirklich dann einfach mal versuchst, okay, heute ändere ich was und morgen gucke ich dann mal. Und da geht's ja dann los.
Bestimmt ein Dazustehen. Weißt du, ich stehe hier und das ist meine Geschichte und so ist das.
Man muss sich tatsächlich erstmal selber aufgeben und das akzeptieren, was gerade los ist, um dann überhaupt aufstehen zu können. Und das Tolle, das muss ich mittlerweile sagen, mit meinen fast 6 Jahren, wenn du irgendwie unten, also du bist ja, wenn du Alkoholiker oder allgemein Drogenabhängiger bist, du gräbst ja die Löcher noch tiefer, aber irgendwann kommt der Punkt, da reicht der größte Bagger und das meiste Sprengstoff nicht, dann bist du unten. Mhm. Und dann gibst du noch zwei Richtungen. Also wenn ist das neutral und irgendwo links, rechts, geradeaus oder so leicht bergauf. Und wenn du das in deinem Kopf verankert hast und Hilfe auch annimmst, ja, dann hast du schon mal echt einen ersten großen, wichtigen Schritt gemacht in deinem Leben. Und das gilt auch für Engagement, Ehrenamt und so weiter. Das ist diese ganz klare Entscheidung von dir, dass ich was ändern will, vielleicht muss.
Genau. Und dann bitte gerne in Richtung nach oben.
Mal kleine Ziele. Also wenn es auch erstmal auf derselben Ebene ist, dass man sich bewegt, das ist schon mal ein großer Schritt. Kann ja erstmal ein bisschen rumgucken und dann auch, wenn man stabil genug ist, dann natürlich die ersten Schritte nach oben, aber hauptsächlich noch tiefer.
Ja, auf jeden Fall.
Kann natürlich auch kalter Entzug. Gleich mal die Warnung an die Leute, die vielleicht mithören. Begebt euch wie auch ich mich in ärztliche Behandlung, macht eine Suchtberatung, im Bestfall auch eine Langzeittherapie und so weiter. Geht auch zu trockenen Alkoholikern, zu den Treffen, zu den Meetings. Gibt es auch bei Facebook eine tolle Gruppe, da bin ich seit Jahren drin. Versucht, diese Hilfe, die es da gibt, auch wirklich anzunehmen und diese Scham abzulegen. Das ist so mit der wichtigste Schlüssel.
Ja, unbedingt. Vielen Dank fürs Teilen.
Gerne.
Jetzt ist es ja so, dass die meisten Menschen Zeit auch gegen Geld tauschen, indem sie quasi arbeiten gehen müssen.
Mhm.
Du bist so engagiert und machst so viele Sachen. Also das ist so ein bisschen die Frage danach, A, inwiefern ist dein Leben danach ausgerichtet und B, womit verdienst du deinen Unterhalt? Also gehst du tatsächlich noch zum Beispiel Vollzeit als Koch arbeiten?
Genau, ich bin ja Koch, Ausbilder, dann auch die Schlenker rüber gemacht Richtung Erwachsenenbildung. Zurzeit bin ich in der Umstrukturierung drin, also kein fester großer Job, muss ich auch ganz klar sagen. Du da schon so drin bist, dann kannst du wenigstens drumherum noch was machen, damit du einfach ein bisschen agil bleibst. Und das ist dann auch okay, sich da diese Zeit auch zu nehmen. Das ist halt auch wichtig, dann, wie ich schon sagte, Nein zu sagen. Und jetzt muss ich mich immer wieder um mich kümmern.
Ja.
Aber ansonsten hat das auch immer gut geklappt, also mit dem Beschäftigungstrainer und Arbeit. Ich kann halt alles verknüpfen, das ist das Schöne. Also man muss immer essen, Kultur haben wir überall. Bildung hast du im Bestfall überall, auch wenn das katastrophal bei uns aussieht, weil die Regierung meint, Militär ist ein bisschen geiler. Ich opfer mich wahrscheinlich ein bisschen, aber ich kümmere mich in erster Linie gerade um mich selbst und berufliche Umorientierung.
Ja, und das ist so, so wichtig, denn nur wenn man selber für sich Kraft hat, sich auch um sich selber und sein Leben zu kümmern, erst dann kann man theoretisch ja auch im zweiten Schritt rausgehen und für andere was Gutes tun. Also weißt du, ich glaube, es ist einfach auch ganz, ganz wichtig, dass man sich selber dabei nicht vergisst.
Richtig, also wenn du für dich stabil bist, dann geht's in die Familie, dann Freundeskreis, Kollegenkreis und
Ja.
dann erst bist du, wenn du cool bist, im sozialen Engagement, aber noch nicht mal Ehrenamt, weil das Ehrenamt ist ja schon irgendwo verpflichtender. Und wenn du noch ein junger Mensch bist und die Möglichkeit hast, das empfehle ich sehr vielen Leuten, die auch ein bisschen unsicher sind, dann auch ein FSJ machen, also ein freiwilliges soziales Jahr, dass man halt auch mal sozial, aber auch ökologisch reingucken kann in verschiedene Berufsgruppen wie Caritas, Jugendbildung, Kindergarten, Schule, Feuerwehr, da ist ja alles drin, Senioren, Behindertenförderung.
Ja.
Also ruhig mal das nehmen, was da ist.
Was ist dein größter Erfolg bisher?
Ich hatte echt sehr viele. Ich kann sagen, was mein letzter toller Erfolg war. Bei einem Fest vor kurzem, da war ich Gast eingeladen und da war eine Person, die ich auch letztes Jahr schon gesehen habe, mit sehr, sehr schlechten Zähnen, aber ein ganz toller Mensch an sich. Und als ich ihn jetzt vor kurzem wieder gesehen habe, dachte ich so, irgendwas ist doch anders. Und ich habe es erst nicht gecheckt und wir reden und er grinste immer breiter und dann schlug mir das so entgegen, dass er halt komplett seine ganzen Zähne gemacht hat und seine Augen waren klar, also weiß wie meine. Ich dachte, ach Mensch, ja, hat ein bisschen gedauert, aber ja, da hat dann auch seine Alkoholsucht jetzt zumindest runtergepegelt ordentlich, dass er deutlich stabiler ist, jetzt auch einen Job hat und halt auch seine Zähne, die Gesundheit, ne? Und dadurch hat er auch seine Herzprobleme deutlich minimieren können.
Ja, super schön. Mega
Ja.
gut.
Grinst und grinst und grinst. Und ich dachte, was ist denn mit dem
Ja,
los?
ja.
Ich dachte, ach ja, Zähne, der hat Zähne.
Komm doch mal
Müssen
von
wir.
selber drauf, aber
Ja.
ja, super cool. Ja, ist so schön, wenn die Menschen dann anfangen, sich um sich selber zu kümmern. Und das ist ja, wie hatten wir ja gerade schon, das ist ja, wie gesagt, der allererste Schritt.
Genau.
So, ja,
Ein
super
eigener.
gut. Schöne neue Welt. Die wünschen wir uns ja alle. Entwirf doch mal deine Vision für eine bessere Welt. Was darf noch passieren? Was müsste passieren? Und ja, erzähl uns mal, Sebastian Wieschmanns Traumwelt.
Traumwelt wird es niemals geben, eine neue auch nicht. Ich arbeite gerne mit dem, was da ist. Und meine größte Stärke ist ja, aus was eher Negativem was Positives zu machen. Und ich glaube, wenn wir, ich muss jetzt mal Klartext reden, das mache ich sehr oft, wenn wir deutlich weniger Arschlöcher auf dieser Welt haben und weniger Korruption, weniger Lobbyismus, Kapitalismus, dadurch auch weniger Kriege, dann haben wir schon echt einiges geschafft. Und wenn wir es dann noch hinkriegen, nicht ständig auf die Erde zu scheißen, Entschuldigung, aber muss ich ja auch mal so klar sagen, das wäre toll, weil letztendlich zerstören wir Menschen mit dem ganzen Müll und den Konsum nicht die Erde an sich, weil das werden wir niemals schaffen. Dafür sind wir einfach zu klein und zu wenig. Aber wir zerstören unsere eigene Lebensgrundlage. Und das ist ein Fakt. Und wenn wir das so ein bisschen hinkriegen, Step by Step, ja, dann kann es da kaum noch besser laufen.
Das stimmt. Sebastian, vielen
Ja.
Dank für dieses Gespräch. Es war super schön mit dir. Wer weiß, eventuell hören wir uns noch öfter, um wirklich in die einzelnen Engagementbereiche mehr reinzugehen. Aber jetzt erstmal, was denkst du, warum ist Engagement so wichtig?
Weil wir dadurch wieder ein bisschen solidarischer werden. Und letztendlich brauchen wir aneinander, auch wenn wir das manchmal gar nicht wollen, vielleicht auch gar nicht wahrnehmen. Aber wenn wir es nicht versuchen, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr immer wieder so irgendwo die Hoffnung hochzuhalten, das Gute zu tun, auch wenn es manchmal für Außenstehende echt bekloppt wirkt, wird es, glaube ich, sehr schwierig für uns alle. Also wie ich vorhin schon sagte, so ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr Integrität, und vor allen Dingen Solidarität mit allen Menschen, Gleichstellung, Inklusion. Das ist eine Aufgabe, aber nichts, was man schafft. Und man fängt am besten, das ist ein Aufruf an alle, bei sich einfach mal im Kiez an, vor der Haustür einfach mal gucken. Und es geht mit einem Blick und einem Hallo los, mit einem Lächeln. Und dann schaut man, wie es weitergeht.
So schön. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Dieses super Schlusswort. Sebastian, hab einen wunderschönen Tag. Alles Gute für dich. Und ja, ich freue mich, von dir zu hören. Tschüss.
Liebe Grüße. Dankeschön.